Ja, herzlich willkommen auch von mir hier im modernen Gottesdienst. Schön für mich, schön für uns als Familie, dass wir in Plauen bei euch zu Gast sein dürfen. Und ja, für die, die sich vielleicht wundern, wieso kommen die jetzt aus Dresden hier angefahren? Vorhin wurde es schon gesagt, dass Tillmann eingeladen hat. Und Tillmann hat uns quasi als Familie in Familie eingeladen. Tillmann ist mein Schwager, Theresa seine Schwester. Ich darf heute hier vorne stehen und eins muss ich gleich vorwegnehmen. Ich bin total aufgeregt, denn ich bin eigentlich nur Arzt und fühle mich im OP-Saal oder noch lieber im Krankenwagen am wohlsten und definitiv kein Pastor oder Prediger, aber als Christ, der einem lebendigen Gott und einem persönlichen Gott vertraut und mit ihm das ein oder andere schon erlebt hat, habe ich euch vielleicht trotzdem was zu sagen und deswegen danke, dass ihr das hier in meiner Minderqualifikation mit mir durchmacht. Das Thema unseres heutigen Gottesdienstes, das ist nicht etwa, wie wir hier am besten in die Anden finden. Ich denke, das kriegt ihr online alle selber gut hin. Ich möchte euch anhand der Geschichte von Dios Pisuiana und unserem persönlichen Weg als Familie und einzelner Biografien von Menschen, die dort auch unterwegs waren, erzählen, was passieren kann, wenn man Schritte im Vertrauen auf den Herrn wagt oder einfach mal losgeht, was da so passieren kann, was uns widerfahren ist. Und wenn ich jetzt sage Dios Pisuiana und die Anden, dann wollte ich gerne ein kurzes Stimmungsbild erheben und deswegen möchte euch bitten, eure Mobiltelefone rauszuholen, die alle leise geschalten sind. Und da gibt es hier einen QR-Code vorne. Man kann auch auf mentimeter.com gehen und den Code eingeben, der oben zu sehen ist, 7404. Und ich wollte euch kurz fragen, was passiert oder wie geht's euch, wenn ihr spontan an Peru denkt? Was kommt euch da in den Sinn? Bin gespannt, was jetzt hier so von euch ankommt. Ihr dürft alles einschreiben, es ist anonym. Während das sich hier noch schön bewegt und ihr das fleißig füttert, danke dafür, dass ihr euch darauf einlasst. Am größten sind tatsächlich die Berge und die Armut. Und wenn man dort vor Ort ist, dann kann man das ein Stück weit bestätigen, zumindest eben in den Bergen, also die Armut bestätigen. Ansonsten habe ich hier gelesen, dass Paddington auch präsent ist. Ja, der ist also nicht bloß im Kino, sondern auch hier bei euch unterwegs. Und Machu Picchu, eins der 7 neuen Weltwunder, das ist dort bei dem Missionskrankenhaus nur 60 Kilometer Luftlinie entfernt. Aber wenn man hinfahren wollte, dann ist man irgendwie 3-4 Stunden unterwegs für diese 60 Kilometer. Selbstverwirklichung. Pipi-Kaka-See, okay. Ja, also danke dafür, dass ihr euch hier einlasst und um noch ein bisschen weiter zu erfahren, wer hier so vor mir sitzt, denn ich werde auch ein bisschen was über mich erzählen, habe ich noch 3 weitere Fragen kennengelernt. Du kannst gerne weiterklicken. Könnt ihr kurz für euch beantworten. Ist also einmal auf der linken Seite, diese Aussage trifft er nicht für mich zu und auf der rechten Seite Volltreffer, das ist's. So, jetzt hat zumindest die Hälfte der Teilnehmer geantwortet. Für mich interessant, das ist natürlich schön, dass ich euch was Neues erzählen kann oder der Mehrheit etwas Neues berichten kann. Und ja, die Bücher, die sind also bei den einen sehr präsent und bei den anderen nicht. Wer mal reinlesen will, wir haben vorne welche ausgelegt. Die sind allerdings eher zur Ansicht gedacht. Und okay, und der Missionsdienst ist auch eher im tendenziell Nein-Bereich angesiedelt. Vielen Dank dafür. Dann zurück zu den Folien, die ich mitgebracht habe. Genau, jetzt geht's weiter. Also, die einen, die haben schon mal was davon gehört, aber um alle auf den gleichen Stand zu bringen, fange ich einfach vorne an und erzähle euch kurz über Diospisujana. Und was ist Diospisujana? In der Sprache der Quechua heißt das, wir vertrauen auf Gott. Und das ist vorrangig mal, dieses Projekt, ein Krankenhausprojekt am Rande der Stadt. Dort am Rande von Curahuasi ist es gelegen. Und wenn ich über Curahuasi rede, dann rede ich über Peru, über die Anden in Peru. Und dort auf 2650 Meter Höhe ist dieses Krankenhaus gelegen. Durch diese Stadt führt die berühmte, vielleicht auch sagenumwobene Straße, die Panamericana. Dort ist die allerdings ganz unromantisch und einfach eine Dreckpiste, die zur Versorgung gedacht ist. Und wenn man dahin gelangen will, dann fliegt man am besten nach Cusco, die berühmte Inka-Hauptstadt. Und von Cusco sind es dann etwa noch 350 Serpentinen, also so 3 Autostunden gen Osten in die Berge. Die Verhältnisse in den Bergen, die sind denkbar einfach und die Bedingungen sind hart und ehrlicherweise trist. Die Lebensrealität der Menschen, die dort leben und eben auch der Kinder, die ist trotz der Veränderungen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ist heftig und hart. Eine offene Feuerstelle und irgendwie ein Wellblechdach über dem Kopf, das ist so der Luxus in den Comunidades, also den Bergdörfern jenseits der 3.500 Meter. Und die medizinische Versorgung da oben kann man sich vielleicht vorstellen, aber auch Schulbildung sind Mangelware. Und das ist oft ist dieses System von Medizin, aber auch Schulbildung denkbar korrupt, was den Leuten natürlich noch mehr zu schaffen macht. Um zumindest medizinische Versorgung anzugehen, war es die Vision der deutschen Ärzte Dr. Klaus und Martina John, ein Anliegen, da oben ein modernes Krankenhaus nach europäischem Vorbild oder europäischem Standard aufzubauen und zum Laufen zu bringen. Wir beide, kurzer Ortswechsel, also meine Frau und ich, haben 2009 in Bautzen erstmalig von diesem Projekt gehört. Dafür damals haben wir noch ein bisschen anders ausgeschaut, wie man hier vermuten kann, und waren gerade frisch verheiratet. Und wir beide waren kurz vor der Prüfung zum Krankenpfleger und zur Krankenschwester. Und wir saßen in diesem Vortrag in der Maria-Martha-Kirche in Bautzen und haben staunend und wie gebannt zugehört. Und damals, in diesem Moment, hat uns das beide ja schon erfasst und berührt. Heute würde man vielleicht sagen, gecatcht. Aber so schnell wie das Feuer damals entfacht war, so schnell war es auch wieder erloschen und der Alltag hatte uns wieder. Wir haben die Ausbildung beendet. Irgendwie ist die Familie, hat begonnen zu wachsen. Und so hat sich unser anfängliches großes Interesse und eine Begeisterung gewandelt oder reduziert auf das Lesen der Bücher, Stöbern auf der Webseite, wenn man drüber davon gehört hatte oder da nachgedacht hat. Und das Lesen des Freundesbriefes, den wir dann halt erhalten haben. Und das Leben nahm also Fahrt auf hier mit diesem kleinen Mann. Und Prüfung und Arbeitsbeginn, das alles hat das überdeckt. Und damit war das erstmal wieder vom Tisch. Weiterhin durfte ich dann mit ganz viel Support von meiner Frau irgendwie noch ein Medizinstudium anschließen und auch irgendwie absolvieren. Und somit war das 2011 erstmal die nächsten 10 Jahre oder so reserviert für anderes, definitiv nicht als Krankenschwester und Krankenpfleger im Missionsdienst. Und wie schon gesagt, das Studium dauert ein paar Jahre und wir haben diese Zeit genutzt. Nicht bloß für den Facharzt, sondern auch die Familie ist gewachsen. Und so dürfen wir heute mit unseren Kindern Jonathan, Friedrich, Katharina und Lisbeth hier sitzen und auch perspektivisch dieses Projekt planen. Und seit 2018 sind wir nun also als Familie komplett und wohnen in Dresden und sind dort jetzt erstmal zu Hause gewesen. Schon zu Beginn unseres gemeinsamen Weges als Paar haben wir uns immer wiederkehrend die Frage gestellt, was ist Gottes Plan mit uns? Wo können, wo sollen, wo dürfen wir ihm dienen? Und so haben wir uns das auch nicht leicht gemacht, uns niederzulassen. Ja? Eigentlich war es unser Traum, so wie wir das aus der Kindheit kannten, von der Stadt wieder aufs Land zu ziehen, drei Seitenhof ausbauen, vielleicht mit jemandem zusammen wohnen. Das waren so die Träume, die sich am Anfang unseres gemeinsamen Weges entwickelt hatten. Und wir sind durch einige Häuser und Höfe gekrochen, haben die uns angeguckt, haben durchdacht, könnte das was sein? Und dann haben die einen abgesagt und das nächste ist geplatzt, weil wir kein inneres Ja hatten. Und das übernächste wäre eigentlich toll gewesen, aber wir haben uns nicht getraut. Und wir hatten keinen Frieden über diesen Weg. Und so haben wir den peu à peu wieder weggelassen oder haben uns peu à peu davon entfernt, jetzt da irgendwie auf dem Land sesshaft zu werden. Wir haben haben erst weiter die Kinder großgezogen oder größer, sagen wir mal. Wir haben den Weg der Ausbildung weiter beschritten und Peru war definitiv erstmal nicht mehr vorn dran oder auf unserer Uhr. Und während dieser Ausbildung saß ich irgendwann, 2020 war das, nachts auf der Intensivstation an einem Patientenbett und wir haben uns den Kopf zerbrochen, wie wir diesen Patienten über die Nacht kriegen. Und da spricht mich ein mir völlig unbekannter Pfleger an. Der hat da Teilzeit gearbeitet, war nur am Wochenende denkbar selten da. Und der sagt in dieser Situation, völlig unpassend, dass er sich mich ja auch echt gut in Peru vorstellen könne. Ich sei doch Christ, oder? Und ich war total konfus, weil wieso jetzt hier Intensivstation Dresden, wieso jetzt hier Peru und das Krankenhaus in Peru, es hat alles nicht zusammengepasst. Er meinte dann, er hat ja dort mal 3 Jahre mit seiner Familie gelebt und gearbeitet und dann war es auch wieder bei mir soweit. Ich habe gesagt, Dios Bisoyana? Und er sagte, ja, kennst du das? Ja, schon wie gehört, meine Frau und ich, wir haben auch mal darüber nachgedacht, aber jetzt haben wir halt die Kids und sind jetzt halt hier und irgendwie eigentlich auch schon gefühlt zu alt oder mindestens die Kinder sind zu alt. Na gut. Und so haben wir uns dann weiter um unseren Patienten gekümmert. Nicht, dass der da irgendwie noch Schaden nimmt während unserer Unterredung über Peru. Dieser Pfleger, von dem ich hier gerade berichtet habe, das war Michael Möhr, von dem ist auch in den Büchern von Klaus-Dieter John zu lesen. Und Familie Möhr war von 2007 bis 2011 in Kurahuasi. Und Michael fliegt seitdem regelmäßig immer wieder dorthin, um weiter für die Menschen da zu sein, um weiter zu helfen. Und man kann guten Gewissens sagen, dass er immer wieder Menschen mit seiner Begeisterung für diese Arbeit und das Projekt infiziert. Manchmal dann lässt er sie auch infizieren. Michael hat nämlich eiskalt meine Telefonnummer weitergegeben an Klaus-Dieter John. Und so stand ich irgendwann mal mit der Familie an einem See in der Oberlausitz, klingelt mein Telefon, unbekannte Nummer und da sagt Klaus-Dieter John zu mir, hallo, hier ist Klaus-Dieter John, ich rufe aus Peru an. Und ich sage, kann nicht sein, nochmal, ja, das ist er. Und die würden Anästhesisten suchen, weil die haben 6 OP-Säle, können aber nur 2 bis 3 betreiben und es wäre eigentlich ganz nett, wenn wir uns auf den Weg machen würden. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich also das überfordert noch eine milde Ausformulierung ist, denn ich war maximal überfordert, denn eigentlich war das ja mal auf unserem Herzen und war das Thema und man hat vielleicht 3,5 Gedanken mehr verschwendet und jetzt auf einmal fragt er so konkret, wann geht's los? Aber ich konnte mich erstmal zurückziehen, konnte sagen, geht leider nicht, ich muss ja erstmal noch die Facharztausbildung zu Ende machen und deswegen bin ich in 3 Jahren werde ich fertig sein und schade. Und so konnte ich meiner Überforderung Luft machen und dieses Gespräch erstmal beenden. Aber Peru war wieder auf unserer Uhr und ehrlich gesagt war das mehr als je zuvor auf unsere Ohr. Wieder ein Ortswechsel, weg von uns, wieder zurück nach Peru. Worüber rede ich also, wenn ich von Diospi Suyana rede? Die genaue Geschichte, die kann man in den Büchern nachlesen, denn die konkrete Geschichte wäre für diesen Rahmen hier zu lang. Ich würde mich auf die Kurzversion beschränken. Es gab eine Vision, dieses Krankenhaus in den Bergen, das sollte eine Verbesserung der medizinischen Versorgung der indigenen und armen Landbevölkerung bringen. Schulische Förderung der Kinder im Distrikt Curahuasi und Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, am liebsten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kirchen. Das waren so die drei Hauptpunkte. Und so wurde 2002 ein Verein gegründet, das ist der Entwurf. Und schon 2005 konnte ein Grundstück erworben werden. Ich kann es leider nicht zeigen, aber dieses rote Dreieck hier vorne, das ist das Grundstück, was für das Krankenhaus gekauft werden konnte. Und Ziel war also ein Krankenhaus, was alles als nötig beinhaltet, um Menschen gut und menschlich zu versorgen. Ein Krankenhaus, was keine Korruption kennt. Und sonst ist es üblich dort, dass man über Beziehungen oder mit viel Geld medizinische Versorgung erhält. Und Geld, das haben die Campesinos, also die Menschen, so wird die arme Landbevölkerung genannt, das haben die eben nicht. Und so haben sie ganz einfach, kein Geld heißt keine Versorgung. Und entsprechend heftig sind die Umstände. Um dem also entgegenzuwirken, wurde das Krankenhaus, sollte das gebaut werden und es wurden eifrig Pläne gemacht. OP, Küche, Intensivstation, Apotheke, Bettenhaus und eine Kirche im Zentrum. So waren die ersten Pläne und so konnte man sich das vorstellen. Es gab noch ein kleines Problem, denn es gab Ärzte, es gab Patienten, aber es gab eben kein Krankenhaus. Es gab ein Grundstück, aber es gab keine Bauleute und kein Material, die jetzt dort angreifen würden oder Material, was eben aufgebaut werden könnte. Und so brauchte es als erstes erstmal einen Koordinator, einen, der einfach alles kann. Und der musste Sachverstand haben, der musste am besten Auslandserfahrung haben, der brauchte die Zeit und der brauchte Bereitschaft, nach Peru zu kommen und das auch noch kostenlos. Es ist klar, dass sich es hier um ein ganz spezielles Profil handelt und so hat Klaus-Dieter John alle Weile gesucht. Und es gab verschiedenste Überlegungen, das umzusetzen, alle zerschlugen sich. Und in diese Situation herein bekam er die Telefonnummer von einem frisch gebackenen Rentner, den er, ihr könnt es euch schon denken, direkt anrief. Und irgendwo anders in Deutschland, Udo und Barbara Clemens aus dem Süden in Deutschland, die hatten gerade ihre Morgenandacht beendet und hatten so zusammen etwa folgendes gebetet: Herr, wir sind nun Rentner, ein Weg liegt hinter uns, zeig uns, welcher Weg soll vor uns liegen. Welche Dinge sind dran? Und Udo und Barbara Clemens hatten gerade das Amen gesprochen, als das Telefon klingelte und der Unbekannte am anderen Ende sagte etwa folgendes: Guten Tag, wir bauen ein Krankenhaus in Peru. Wir brauchen einen Bauingenieur. Und ihr ahnt es weiterhin, Peru, Erfahrung, kostenlos. Und nach kurzer Bedenkzeit rief Udo Clemens, der Bauingenieur, zurück und sagte: Wissen Sie, wir haben gerade gebetet und das Amen gesprochen und da rufen Sie an. Wir sagen zu. Und so konnte es losgehen. Dann hat er da aus ein bisschen Erde und Land die Leute angeleitet, dieses Krankenhaus mit auf den Weg zu bringen. Das Ehepaar Clemens ist für diverse Projekte nochmal oder immer und immer wieder nach Peru zurückgekehrt und hat zahlreiche Krankenhäuser mit Bauvorhaben mit umgesetzt. Souverän, geduldig, beständig und kostenlos. Und wenn ich von anderen Bauvorhaben rede, dann meine ich jetzt nicht ein Klettergerüst oder ein Springbrunnen, sondern es ging eher im großen Stil weiter und so wurde auf dem Krankenhausgelände eine Klinika Dental, also eine Zahnklinik, errichtet um die Menschen auch auf diesem Gebiet zu versorgen. Und ihr seht, die machen eigentlich ganz gute Arbeit, ne? Und so konnte die Versorgung stetig erweitert werden. Und über die Jahre hat sich aber schnell gezeigt, dass die Missionare zwar kommen, Kurahowasi aber bei Zeiten wieder verlassen wegen ihrer eigenen Kinder. Und da die Jungs recht pragmatisch sind, war es klar, dass es jetzt also auch noch eine Schule brauchte. Also wurde eine Schule gebaut. Und wenn ich das so sage, es wurde einfach gebaut, dann ist es natürlich nicht im geringsten so einfach, wie ich das sage, sondern es sind immer wieder 1000 kleine Schritte, die übrigens in den Büchern beschrieben sind, wie Gott wirkt, wie Gott Menschen vorbereitet, denn man hat nicht einfach das Gelände, man hat nicht einfach das Material, man hat nicht einfach einen Schulleiter, der sich auf den Weg macht und auch noch die Begabung hat und die Fähigkeiten, sowas in einem fremden Land umzusetzen. Ich habe mich hier auf die Kurzversion beschränkt. 2014 wurde diese Schule errichtet. Aktuell wird sie gerade erweitert, denn die haben das Problem, dass inzwischen Familien aus Lima da hoch in die Berge ziehen wollen, um ihre Kinder dort zur Schule zu schicken. Das regeln die relativ elegant über Schulgebühren, die für Limen anders sind als für die Landbevölkerung. Die Landbevölkerung kriegt Stipendien, die anderen müssen recht hohe Schulgebühren bezahlen. Aber sie haben die Möglichkeit, von der ersten, also von der Vorschule bis zur 11. Klasse zu unterrichten, was in Deutschland etwa einem Oberschulabschluss entsprechen würde. Und das mit relativ guten Bedingungen. Man sieht hier vorne die roten Dächer, das sind die einzelnen Schulgebäude. Die sind dort immer nicht so hoch wegen der häufigen Erdbeben. Und dann hinten ist eine relativ große und moderne Turnhalle, also rechts im Bild. Weiter ging es mit den Bauvorhaben, denn es ist auch ein Kinderclub, der ist hier unten rechts zu sehen entstanden. Der ist bewusst in der Stadt, fast im Zentrum gebaut. Und die Kinder haben hier am Nachmittag die Möglichkeit, sicher zu spielen, ein warmes Essen zu bekommen, Hausaufgaben zu erledigen und etwas von diesem Gott zu hören, der auch was mit ihnen zu tun haben möchte, der auch ein lebendiges und persönliches Miteinander mit ihnen möchte. Genau. Die Kinder kennen sonst recht viel Gewalt und eben Vernachlässigung von zu Hause. Und hier ist es erstmals ein Ort, wo sie erstmals einen liebevollen Umgang und Wertschätzung erfahren. Zuletzt hat ein Medienzentrum seine Arbeit aufgenommen und dank einiger Funktürme und guter Internetverbindung erreicht dieser Radiosender zahlreiche Menschen in Südamerika und durch das Internet weltweit. Die Themen sind dabei klar strukturiert: Familie, Kultur, Gesundheit, Musik und Glaube. Und so gibt es inzwischen viele Radiozuhörer auf ca. 245.000 Quadratkilometern da in Südperu, also auch in Südamerika, auch über Peru hinaus. Inzwischen, das ist so das letzte Standbein, was sich jetzt entwickelt hat, gibt es auch ein jährliches Musikfestival. Und dieses Festival, dafür strömen etwa 4.500 Jugendliche in diese 10.000 Einwohnerstadt. Die kommen da aus, letztes Jahr waren es 22 Ländern, also Südamerika, Nordamerika, aber auch sogar aus Europa. Und die Jugendlichen hören an 5 Tagen Musik von 10 christlichen Bands. Die schlafen da in Zelten oder besser in Zeltstädten, 4.500 Jugendliche, wie gesagt. Die können an Workshops teilnehmen, die erfahren oder können Seelsorge in Anspruch nehmen. Die können Lebensberichte hören, also die ganze Stadt ist da auf dieses Festival ausgerichtet. Können auch einfach gemeinsam auf dem Festivalgelände unterwegs sein und auf das nächste Konzert warten. Für mich ist das Besondere, dass bereits bei Baubeginn 2005 schon das dafür nötige Amphitheater mitgebaut wurde. Es wurden schon die Weichen gestellt. Die Missionare vor Ort, die haben einfach im Vertrauen, dass Größeres entsteht und dass Gott hier einen Plan hat und wirken will, so ein Amphitheater damit ausgehoben. Und ihr seht, was das für Arbeit bedeutet. Und es ist ja eigentlich völlig unlogisch und widerspricht unserem Verstand jetzt, wenn das fürs Krankenhaus nicht reicht und man wirklich das mit Spendengeldern erbaut, jetzt noch so ein Amphitheater daneben zu setzen. Aber man hat gerade gesehen, es hatte seinen Sinn und Gott hat einen Weg mit diesem Werk. Jetzt wird es aktuell, gerade in diesen Tagen, wird es erweitert. Man sieht oben links den blauen Bereich, also dieser hintere Bereich, der wird jetzt dran gebaut und die Dachkonstruktion wird erneuert, damit die Technik tragen kann und damit im nächsten oder in diesem Jahr dann 5000 Zuhörer und Jugendliche dort zuhören können und das Festival erreichen können. Wir hatten Anfang letzten Jahres als Familie die Möglichkeit, das Krankenhaus zu besuchen und waren dort 4 Wochen vor Ort. Natürlich waren wir auch vor Ort, um zu helfen. Und so haben wir einige Zelte aufgebaut, also für das Festival mit vorbereitet. Und die Kinder, die haben die Schule besucht. Und ich konnte ein wenig mit im OP arbeiten und schon mal Narkose machen und ein bisschen schauen, wie das Arbeitsleben dort so läuft. Unser Antrieb oder unsere Frage, die mitgereist ist, war natürlich, könnte Peru vielleicht auch ein Ort für uns sein? Könnte das unser Weg sein? Wäre eine Mitarbeit vielleicht für uns dran? Und wir waren 2022, nachdem ich da 20 von dem Pfleger angesprochen wurde, waren wir 2022 dann bei einem Interessententreffen von Dios Pisuyana in Darmstadt, haben uns dort noch mehr Informationen geholt, haben aber auch ehrlicherweise Lust bekommen. Aber es war die Frage, was käme auf unsere 4 Kinder zu? Wie fühlt sich das Leben auf 2.500 Meter an und dann auch in den Anden? Also die Fragezeichen sind in dieser Zeit und auch in dieser Zeit vor Ort nicht weniger geworden. Im Gegenteil, manches hat sich sogar noch ein bisschen verschlimmert oder die Fragen sind noch intensiver geworden. Am liebsten wäre uns ein Berufungserlebnis gewesen, so wie das der Bauingenieur erlebt hat. Ne? Der sagt Amen, das Telefon klingelt, können Sie kommen. So glasklar, so eindeutig und so einfach. Das wäre mir ehrlicherweise am liebsten gewesen. Damit wäre mir geholfen. Aber ich kann euch verraten, so war es nicht. So einfach war es nicht. Und wir waren jetzt dort vor Ort und haben Land und Leute kennengelernt. Wir waren fasziniert von diesem Werk Dios Pisuyana. Aber dass Gott uns gerufen hätte, so glasklar und eindeutig, das haben wir nicht erleben dürfen. Heute würde ich sagen, oder heute würden wir beide sagen, Gott hat in dieser Zeit in unseren Herzen gewirkt und wir haben Stück für Stück diesen vorhin beschriebenen Traum vom Eigenheim loslassen können und Frieden darüber gewonnen. Und dieses Wort aus der Bibel, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, das stand weiterhin vorne dran für uns und davon sollte unser Denken geprägt sein. Und so haben wir uns dann mit den Kindern wieder zu Hause angekommen, hingesetzt. Und wir haben eine große Tapete ausgebreitet auf dem Tisch und haben jeder draufgeschrieben, was würde uns Angst machen, was würde uns Freude machen, worauf würden wir uns freuen und was können wir vielleicht an Weichen stellen, aber wo wollen wir vertrauen, wo müssen wir vertrauen, dass einem so klar wird, was kann man jetzt überhaupt menschlich hier reißen und wirken und was ist einfach nur, was Gott wirken muss, was wir ihm hinlegen wollen oder müssen. Und rückblickend sagen wir, Gott hat uns eher im Laufen, im Gehen berufen. Ja, wir sind irgendwie losgegangen und es gab keine verschlossenen Türen, es gab keine roten Ampeln, sondern es war alles bereitet. Wir hatten irgendwie keinen Kredit an der Backe, den wir jetzt irgendwie auslösen, Regeln übertragen, sonst was müssen. Die heftigste Verbindlichkeit ist ein Vierteljahr Kündigungsfrist unserer Wohnung oder vom Handyvertrag oder sowas. Aber ansonsten sind wir nicht gebunden und das ist eine grüne Ampel für uns. Wir dürfen Kinder haben, die nicht sagen, niemals, stopp, wenn ihr das macht, zerstört ihr mein Leben, sondern unser Großer hat am Anfang gefragt, warum zögert ihr? Da habe ich eine gute Frage, vielleicht wegen dir, aber na gut. Also wir haben Kinder, die eine gewisse Offenheit haben oder hatten, auch wenn sich das manchmal mehr und manchmal weniger zeigt und je näher es kommt, offen gestanden, nicht einfacher wird. Und so ist es unser, genau. Und Gebet war in dieser Zeit definitiv eine Hauptzutat. Und das ist eine Zutat, die würde ich als Arzt jedem Menschen gern rezeptieren, ja, wenn ich das nur könnte. Und dann haben wir im 1. Johannesbrief auch noch diesen Vers gelesen. Unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und so ist es heute eben unser Anliegen, dass wir nicht mal nur davon erzählen. wie Menschen zu Jesus finden und ihm nachfolgen oder dass wir einen persönlichen Glauben erzählen, der von Leben verändert, sondern wir wollen Schritte gehen, wir wollen was machen, wir wollen uns auf den Weg machen. Man kann das vielleicht gelebten Glauben oder praktische Nächstenliebe nennen. Und für uns ist es ein Anliegen, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben und auch Fähigkeiten, für die Menschen vor Ort da zu sein. Und diese Menschen, die zum Teil stundenlange Fahrten auf sich nehmen, schon in den Nachtstunden ankommen, um endlich Hilfe zu erfahren. Und die Not dort vor Ort ist echt groß. Also jeden Tag stehen zwischen 300 und 400 Menschen, auch mal mehr, vor den Toren. Und die kommen mit ganz banalen Dingen, also mit Bauchschmerzen, mit Menstruationsbeschwerden, mit Blut im Urin, mit Husten, Schnupfen, sonst Rückenschmerzen. Und diese Menschen stellen sich an und warten darauf, am Morgen vor den Toren des Krankenhauses endlich ein Los ziehen zu dürfen. Ein Los, was über den Verlauf des heutigen Tages entscheidet. Und dieser Mann in Schwarz hier vorne, vielleicht in der Mitte im Bild, der hält diese Lose in der Hand und die gehen dahin, ziehen ein Los, Behandlung oder Nichtbehandlung. Behandlung bedeutet, die dürfen durch das Tor durchgehen. Nichtbehandlung heißt, tschüss, sie kommen morgen wieder. Oder übermorgen oder überübermorgen und so weiter. Je nach ärztlicher Kapazität können im Krankenhaus dann ca. 200 bis 250 Menschen am Tag behandelt werden. Und Menschen, die noch akut kommen, die also sagen, ich habe kein Los, aber ich muss trotzdem behandelt werden, oder richtige Notfälle, die werden natürlich trotzdem nochmal angeschaut. Die Leute, die als Selbstvorsteller sagen, sie sind akut, werden hier draußen auf dem Krankenhausgelände triagiert, also nochmal angeguckt. Und da kommen jeden Tag etwa nochmal 20 bis 25 Menschen dazu, die wirklich ein akutes Problem haben. Und eine Geschichte zeigt das vielleicht. Ne? Vor ein paar Jahren kam dort ein junger Mann mit einem Esel. Auf dem Esel saß der Vater. Und der Vater hatte in den Bergen einen Erdrutsch überlebt. Aber er hatte seitdem massive Schmerzen und Luftnot. Und dem ging es gar nicht gut. Der sah auch nicht gesund aus, so wie die Leute, die das erlebt haben, mir erzählt haben. Und der war aber 8 Stunden auf diesem Esel dahin gebracht worden. Und die haben den angeguckt und es war gut, dass er sich vorgestellt hat und dass er auch noch akut angeguckt wurde, denn seine eine Lunge war komplett zusammengefallen und so hätte er sicherlich nicht mehr lange überlebt. Also die kommen da auch mit akuten und relevanten Problemen hin. Die Leute, die es jetzt in das Krankenhaus geschafft haben, die warten geduldig auf ihre Behandlung. Und währenddessen sehen die zweimal, hier oben sieht man so links einen großen Monitor, währenddessen wird zweimal am Tag der Jesus-Film gezeigt. Also die nutzen die Wartezeit sinnvoll. Und anschließend geht es dann zu den Spezialisten in die Sprechstunde und die werden halt angeguckt und es wird eine Therapie geplant, eine Behandlung geplant oder es wird Diagnostik besprochen. Und Diagnostik, das ist ein ganz gutes Stichwort. Seit Ende letzten Jahres steht dieses Teil da oben in den Bergen. Das ist ein MRT und damit ein exzellentes Mittel der High-End-Medizin, spezielle Diagnostik voranzutreiben. Aber das ist nicht irgendein MRT, sondern ist der Gewinner des Zukunftspreises 2023. Und ein herkömmliches MRT, das ist unter den Bedingungen da oben in den Bergen, unter den Bedingungen in einem Entwicklungsland eigentlich gar nicht zu betreiben. Man braucht etwa 1500 Liter Helium, um das zu kühlen und adäquat zu betreiben. Man braucht spezielles Stromnetz und so weiter. Dieses MRT wurde eben für schlechtere Bedingungen entwickelt und es benötigt nur noch 0,75 Liter Helium. Die kann man sich in der Flasche auch mal in die Ecke stellen, ist also entsprechend auch nicht so teuer. Das generiert grundsätzlich schlechtere Bilder. Durch KI können die aber aufgewertet werden, also durch eine spezielle Software, sodass das brillante Bilder generiert. Und dadurch, dass es nicht mehr so eine hohe Feldstärke benutzt, braucht es auch kein so relevantes Stromnetz, sodass das die Notstromversorgung des Krankenhauses abfedern kann. Und so kann man das dann oben in den Bergen auch betreiben. Aber nur weil die glücklichen Entwickler hier bei Siemens im Werk davor sitzen, steht das ja noch lange nicht in Peru. Die Geschichte, wie das dann da hochgekommen ist und wie diese Herren darauf gekommen sind, das dahin zu spenden aus ihren eigenen Mitteln, Die steht im letzten Buch von Klaus-Dieter John. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wer Lust hat, kann danach gerne doch mal die Kurzversion erzählen. Aber das ist schon begeisternd. Und Gott benutzt Menschen, die ihn eigentlich gar nicht kennen. Er benutzt Wendungen, die wir niemals erwarten würden. Und so wird einem, wenn man das hört, klar, dass unser Verstand nicht reicht, um alles oder das ganze Große zu erfassen. Und das macht auch uns Mut, unsere Fragen vielleicht ihm hinzulegen und von ihm im Verlauf beantworten zu lassen. Zum Schluss, ach so, jetzt, genau, da steht es jetzt, wurde unlängst eingebaut und die ersten Menschen haben auch Diagnostik erhalten jetzt. Zum Schluss nochmal zurück zu uns. Wir haben im Vertrauen auf Gott diesen Schritt aufs Wasser entschieden und spätestens in einem Jahr, da wird das mein Arbeitsplatz sein und ich werde als Anästhesist im Hospital Narkose machen und die Kinder werden natürlich in die Schule gehen und Theresa wird erstmal diesen Familienwahnsinn am Laufen halten, so wie das hier schon meistens brillant läuft. Und sich dann schauen, welche der vielen Arbeiten sie sich vielleicht hingeben wird oder unterstützen wird. Wir planen also im Juli, August auszureisen und uns auf den Weg zu machen. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass für die JOSPI traditionell kostenlos gearbeitet wird. Und mit Hilfe einer Missionsgemeinschaft bleibt man jedoch in Deutschland als Entwicklungshelfer angestellt. Unsere sendende Gemeinde, das ist oben links, das Forum Hoffnung in Dresden, ist eine freikirchliche Gemeinde, die der brüdergemeindlichen Tradition entstammt. Und unser Arbeitgeber wird die Vereinigte Deutsche Missionshilfe sein. Die können sich jeder Missionar, der vor Ort ist, selber auswählen. Wir haben die letztlich empfohlen bekommen, haben uns informiert und dafür entschieden. Und die senden einen dann aus an die Außenstelle Peru. Arbeitsplatz ist also dann das Krankenhaus Diospi Suyana. Um diese Anstellung zustande kommen zu lassen und somit Gottes Reich weiterbauen zu können, freuen wir uns über Unterstützung. Wir sind bereit, uns auf den Weg zu machen und wollen im Vorwärtsgehen, auch wenn wir manches jetzt eben nicht verstehen, einfach sein Reich bauen, in der Hoffnung, dass wir, wenn wir irgendwann mal zurückschauen, es verstehen werden. Aber es liegt nicht in unserer Hand. Und als letztes ist noch mir ganz wichtig zu erwähnen, dass wir der Überzeugung sind, dass wir alle einen ganz persönlichen Weg haben. Gelebter Glaube, der hat definitiv viele Gesichter und der findet, das weiß ich ganz, ganz klar, nicht nur in Peru statt. Aber wir durften bisher erleben, dass Gottes Möglichkeiten eben vielfältig sind und ähnlich wie die Farben der Rainbow Mountains da in den Anden, die wir sehen durften, ähnlich sind die Möglichkeiten, die jeder von uns hat. Wenn er heute hier raustritt, wenn er morgen zur Arbeit geht oder auch keine Arbeit hat, wir alle haben irgendwie einen Kreis, wo wir wirken, wo wir arbeiten, wo wir aktiv sind, wo wir mit anderen Menschen in Kontakt sind, wo wir Gott begegnen und wo wir ihn eben auch groß machen können und dürfen. Wer Interesse an unserer Arbeit hat, der kann einmal sich auf der Webseite informieren, kann die anderen QR-Code da nutzen, kann gerne mit uns nachher noch ins Gespräch kommen, wir werden da draußen sein oder kann uns anschreiben per E-Mail oder den Newsletter nutzen. Von meiner Seite wünsche ich an der Stelle schon mal einen gesegneten Sonntag, später vielleicht.